Drittes Kapitel. Das Gleichnis vom klugen und unklugen Bauherrn und seine Deutung. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und wehte die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Da nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer und wehten die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und tat einen großen Fall. Am 22. Dezember 1843 abends. Im Neuen Testament leset ihr ein Gleichnis folgenden Inhalts von einem klugen und wieder von einem unklugen Bauführer. Der eine baute sein Haus auf einen Felsen und der andere auf lockeren Sand. Und ein Sturmwind kam und ein Platzregen fiel. Das Haus auf dem Felsen trotzte beiden, aber das Haus auf dem Sande ward zugrunde gerichtet. Wer dieses Gleichnis nur von ferne hin betrachtet, der muss ja auf der Stelle zwei Zentralsonnen auf einem Blick erschauen. Wem gleicht denn wohl der kluge Bauführer? Sicher demjenigen, der sich früher durch die bekannten zwei Gebote vollkommen festgestellt hat. Und wenn dann die Stürme und die gewaltigen Regen kommen, so können sie dem Bauführer nicht nur nichts anhaben, sondern sie befestigen sogar sein Haus auf dem Felsen. Denn die Winde trocknen das Gemäuer des Hauses recht aus und machen es durstig nach einer Befeuchtung. Kommt dann der Regen, so saugt er sich in die trockenen Wände des Hauses ein, löst hier und da an den Fugen die Teilchen auf. Diese werden klebrig und verbinden bei öfterer Wiederholung solcher Szene das Mauerwerk immer fester und fester miteinander. Naturmäßige Beispiele dieser Wahrheit findet ihr an jeder alten Burgruine, welche oft Jahrhunderten trotzt. Und wenn sie etwa irgend abgerissen werden sollte, da bricht man leichter ein frisches Gestein als ein solches Gemäuer ab. Die Ursache davon ist der Regen, der durch seine auflösende Kraft gewisse Teile des Steines in eine kalkig-klebrige Masse verwandelt und dadurch das ganze Mauerwerk mit der Zeit zu einem Ganzen verbindet. Und seht, also steht es auch mit einem durch die Gebote der Liebe geweckten Menschen. Er ist ein Gebäude auf einem Felsen. Die Winde, die da kommen und ans Gebäude stoßen und dasselbe trocken und durstig machen, sind die edlen Begierden, stets mehr und mehr den Urheber aller Dinge zu erkennen, um in solcher Erkenntnis in der Liebe zu ihm wachsen zu können. Der darauf folgende Platzregen sind die Werke, die der Durstige zu lesen bekommt. Gar begierig saugt er diese in sich und wird allzeit danach gewahr, wie durch deren Einfluss die noch leeren, unverbundenen Klüfte in ihm nach und nach ausgefüllt und zu einer Feste gemacht werden. und je mehr der Platzregen da auf dieses Gebäude niederfällt, desto fester auch wird nach einem jeden Platzregen das Gebäude. Aber von welch ganz anderer Wirkung sind die Winde und Platzregen bei dem Gebäude, das da in der Tiefe auf lockerem Sande auferbaut ward. Wenn da die Winde kommen und stoßen an das locker stehende Gebäude und erschüttern dasselbe, und dann das Gewässer kommt, welches der Platzregen verursachte, so ist es mit dem Gebäude auch zu Ende. Denn die Winde zerstoßen das häufig schon geritzte Gemäuer, an dessen Ritzen und Sprüngen der schlechte Grund die Ursache ist. Und kommt dann das Gewässer, so reißt es das ganze Gebäude mit leichter Mühe nieder und spült es in irgendeinen nahen Strom des Verderbens. Ich meine, das dürfte doch auch zentral sonnenhaft klar sein. Denn ein Mensch, der von einer geistigen Vorbereitung nicht einmal eine Ahnung hat, muss doch offenbar zugrunde gehen, wenn er aus der Absicht die geistigen Winde und den geistigen Platzregen über sich kommen lässt, damit diese aus ihm ein festes Gebäude oder einen festen, geistig weisen Menschen machen sollten. Gebet einem entweder ganzen oder doch wenigstens halben Weltmenschen die Bibel in die Hand und sage zu ihm: Freund, da lies fleißig darin, und du wirst das finden, was dir abgeht, einen verborgenen Schatz, nach dem du immer fragst, bestehend aus Gold, Silber und Edelsteinen, welcher ist ein vollkommenes Leben deiner Seele. Und der Freund wird auf dieses Anraten sich gleich irgendeiner Bibel bemächtigen und wird sie mit großer Aufmerksamkeit lesen. Aber je begieriger und je aufmerksamer er dieses Werk lesen wird, auf desto mehr äußere Widersprüche wird er auch stoßen und wird bald zu seinem Freunde sagen: Freund, ich habe nun das von dir angeratene Buch wenigstens schon 6 bis 7 Mal durchgelesen. Aber je öfter und je aufmerksamer ich es durchlese, auf desto mehr Widersprüche und Unsinn komme ich auch. Was soll es mit all diesem bunten Firlefanz? Was mit diesen mysteriösen Prophetien, die gerade so viel Zusammenhang zu haben scheinen wie der Chimborazo in Amerika mit dem Himalaya-Gebirge in Asien? Dass diese 2 Berge sicher auf einer und derselben Erde stehen, das ist klar. Also stehen auch ähnliche Prophetien in einem und demselben Buche. Das ist auch klar. Aber wie solche prophetischen Stellen sinnreich zusammenhängen oder wie allenfalls der Chimborazo durch den ganzen Mittelpunkt der Erde mit dem Himalaya-Gebirge in Asien zusammenhängt, solches zu ermitteln wird schwerlich einem irdischen Naturforscher gelingen, solange er noch das Feuer fürchtet und für einen mäßigen Durst am großen Gewässer des Meeres einen zu mächtigen Löschapparat findet. Ich kann dir sagen, mein lieber Freund und Bruder, als ich dieses Buch das erste Mal durchgelesen habe, da kam es mir im Ernste vor, als hätte es irgendeinen verborgenen weisen Sinn. Aber je öfter und je kritischer aufmerksam ich es darauf wieder durchlas, desto mehr überzeugte ich mich auch, dass dieses ganze Buch nichts anderes ist als eine allerreichhaltigste Schatzkammer des allergrassesten Unsinns. Denn abgerechnet einige praktikable alte Weisheitssprüche drängt ein Unsinn den anderen, und die alleinigen wenigen Sprüche, welche geradewegs wohl auch nicht das reinste Gold sind, abgerechnet ist dieses Buch ganz dazu geeignet, der Dummheit der Menschen seiner mystischen Form wegen noch einen jahrhundertelangen Unterhalt zu verschaffen. Aus diesem Raisonnement könnt ihr hinreichend entnehmen, was die Winde und dieser Platzregen aus der Bibel bei unserem weltlichen Sandgebäude für einen Effekt gemacht haben. Ist ein solcher Mensch von einem Sandgebäude aber einmal also zerstört, dann sammle ihn zusammen, wer ihn will. Denn ich und alle meine Engel finden eine solche Arbeit als eine der allerschwierigsten. Und es ist leichter, 10.000 Menschen von allen Gassen und Straßen zum großen Gastmahl des Lebens hereinzubekommen, als einen einzigen solchen Menschen, der mit der Lesung der Bibel auf einen Ochsenkauf ausging. Wie es sich aber mit der Lesung der Bibel verhält, gerade so verhält es sich auch mit der Lesung aller ihrer inneren geistigen Exegesen. Denn da wird ein jeder sagen, wenn das ihr Sinn ist, warum ist sie denn nicht so abgefasst? Und gebt ihr ihm den Grund ihrer bildlichen Form auch noch so klar an, so wird er euch dafür nur ins Gesicht lachen und wird sagen, nach der Tat lässt sich leicht prophezeien. Denn jeder Unsinn lässt sich drehen und wenden wie ein Teig, und man kann aus ihm formen, was man will. Denn das Chaos ist der Grund aller Dinge. Aus ihm lässt sich mit der Zeit alles formen. Aber warum nicht eine Prophezeiung so geben, wie sie tatsächlich geschieht? Der Grund ist, weil man das im Voraus nicht wissen kann. Daher gibt man dann einen mystischen Unsinn, aus dem sich dann jede Tat formen lässt, die in der Zukunft erfolgt. Das ist dann auch das Endurteil, welches durch keine Zentralsonnenmacht mehr wohl erleuchtet aufgehoben werden kann. Ich meine, das wird euch klar sein. Aber dessen ungeachtet wollen wir noch mehrere Zentralsonnen zusammenbringen. Nächstens darum wieder eine Zentralsonne mehr.